Diabetes und Knochen. Wir haben osteoporosemäßig ist in einer Patientenpopulation von konservativ geschätzt ca. 500.000 in Österreich und Typ 2 Diabetes, Typ 1 Diabetes etwa 400.000 aufwärts. Das heißt, naturgemäß müssen sich schon statistisch gesehen Schnittmengen ergeben mit Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten Knochenbruchrisiko. Ich möchte in den nächsten Minuten mit Ihnen ganz gerne diese Punkte durchgehen und schauen, wo stehen wir jetzt im Jahr 2019, was ist in den letzten zwei Jahren publiziert worden. Und es hat sich da eigentlich sehr viel getan im osteologischen, im diabetologischen Sektor und auch sozusagen bei dem Versuch, neue globale Guidelines zu etablieren. Nur zur Größe. Wenn Sie sich einem Patienten mit Diabetes von Seiten der Osteoporose nähern wollen, dann haben Sie das Problem, dass in der Regel die Knochendichte normal ist. Wir haben immer gelernt, da gibt es T-Scores und je schlechter der T-Score, desto höher das Knochenbruchrisiko. Und obwohl die Knochendichte normal ist, haben diese Patienten ein relativ hohes Knochenbruchrisiko. Und das ist unabhängig von der Ethnizität. Wenn wir jetzt versuchen, Knochenstoffwechsel zu messen, werden wir relativ scheitern, weil das können wir mit den Standardparametern nicht messen. Wir wissen aber, Patienten mit Diabetes haben einen Low Turnover. Und grundsätzlich, jede osteoporotische Faktor verändert das Leben des Patienten. Das heißt, auch der Patient mit Diabetes, der per se schon sehr viele Komorbiditäten hat, hat dementsprechend auch bei der Fraktur ein schlechtes Outcome auf sein weiteres Leben. Das ist aus meiner Sicht von unserer neuen Osteoporose-Leitlinie einer der wichtigsten Sätze. Osteoporose ist eine chronische Erkrankung, so wie der Diabetes eine chronische Erkrankung ist. Das heißt, anders gesagt, wir müssen diese Erkrankung A erkennen und B suffizient und C langfristig behandeln, um das Knochenbruchrisiko auch über die vielen Jahre dauerhaft zu senken, weil was wir wissen aufgrund unserer Therapien, weil unsere Patientinnen und Patienten natürlich immer älter und damit wollen wir versuchen, auch die Lebensqualität zu erhalten. In der neuen Leitlinie haben wir versucht, klinische Risikofaktoren zu gruppieren. Das heißt, gibt es eine Begleiterkrankung, die das Knochenbruchrisiko, das Organ im Knochen nachhaltig schädigt? Sie sehen hier in Gelb die Erhöhung bis zu dreifach vom relativen Risiko für Frakturen und rot oben aufgeführt ein starkes Osteoporose- und Knochenbruchrisiko mit der Erhöhung über das Dreifache. Und was Sie hier sehr, sehr schön sehen, ist der Typ 1 Diabetes, der hat ein ganz hohes Knochenbruchrisiko. Hier werden Sie sich mit der Dexamethode relativ gut nähern können. Und hier unten der Typ 2 Diabetes, der hier hat auch ein erhöhtes Knochenbruchrisiko. Und das wird sozusagen der Kernpunkt meines Referats sein. Hier ist es extrem schwer, das individuelle Knochenbruchrisiko der Person, die vor Ihnen sitzt als Patient, zu quantifizieren und dementsprechend auch zu überlegen, muss ich da schon was tun oder habe ich noch Zeit oder reicht unter Anführungszeichen nur eine Vitamin-D-Supplementation. Das sind wunderbare Aufnahmen aus unserer eigenen Arbeitsgruppe. Wir haben die Möglichkeit gehabt, mit einem Nano-CT unsere Knochenbiopsien anzuschauen, auf 10 Mikrometer runter Auflösung. Das dauert allein einen ganzen Tag nur der Rechenprozess, dass solche Bilder entstehen. Und natürlich werden Sie mir recht geben, wenn Sie rechts anschauen, das Trabekelvolumen, Tier 3D rekonstruiert von gesunden zu osteoporotischen Patienten, das ist eine Blickdiagnose. Nur, ich sage 10 Mikrometer in der Routine, nicht nachvollziehbar. Auf der anderen Seite möchte ich Ihnen einen Begriff näher bringen, der in den letzten Jahren sehr, sage ich mal, ganz provokant aufgepoppt ist. Einer der Parameter, die die Knochenqualität beschreiben können, einer von vielen, und das ist die kortikale Porosität. Wir haben Poren in der Häufigkeit von 1-2, maximal 3% bei der knochenbrauchversorgende Gefäße. Erhöht sich die Porosität, sozusagen ein fuchsartiger Bau im Knochen, dann wirkt sich das negativ auf die Knochenqualität aus und konsekutiv erhöht sich auch das individuelle Knochenbruchrisiko. Das nur im Hintergrund, dass Sie sehen, was sich eigentlich in dem Mikroorganismus Knochen tut, in der Mikroarchitektur, und das können wir halt in der Routine, in der täglichen Arbeit nicht wirklich quantifizieren. Was ist das nächste Problem? Beispiel postmenopausale Osteoporose von einer europäischen Arbeitsgruppe, jetzt in PLOS One-Folge sehr wunderschön publiziert. Sie haben im Prinzip ein Nettodefizit. Sie haben wenig mehr Abbau als Anbau. Das heißt, diese blauen Balken nach unten zeigen, irgendwas tut sich im Knochen. Und das Problem hier ist meistens in der endokortikalen trabekulären Übergangszone, in der Corticalis und den Trabekeln. Auch das sind wunderschöne Bilder. Das zur Illustration, zum Hintergrundverständnis, was sich im Knochen tut und wie können wir das Ganze sozusagen im Geiste quantifizieren. Aber auch das möchte ich darauf hinweisen, diese HRP-QCT-Bilder sind toll. Es gibt aber derzeit in Österreich keine zwei Geräte, die damit routinemäßig eingesetzt werden. Aber nur zum Zeigen, wo tut sich eigentlich die größte Veränderung im Knochen, in der Mikroarchitektur, und diese Veränderung führt konsekutiv zu einem erhöhten Knochenbruchrisiko. Wenn Sie sich Osteoporose und Diabetes vergesellschaften wollen, dann ist das für mich eine der allerersten, der wichtigsten Arbeiten. Da ist dieser Begriff der erhöhten kortikalen Porosität beim diabetischen Patienten zum ersten Mal beschrieben worden. Von einer Arbeitsgruppe von Andy Burkhardt in San Francisco, als Co-Autorin der Nina Patsch, eine Kollegin aus unserer Klinik und auch von der Klinik von Professor Beachmann, die damals auf einem PhD in San Francisco war. Und Sie sehen natürlich rechts und in der Mitte, die Kortikale schaut anders aus, bei einer Auflösung von etwa 82 Mikrometern, und die Porosität steigt und Patienten mit einer kortikalen Porosität haben ein höheres Knochenbruchrisiko. Ich möchte aber jetzt mal in dem Bild nach oben gehen. Sie sehen hier die Knochendichte-Messungen und Sie werden jetzt no-na sagen, dass die Patienten mit Knochenbrüchen eine schlechtere Knochendichte haben. Das ist korrekt. Wenn Sie aber genau schauen, ich habe hier mit roten Strichen markiert, die sogenannten berühmten minus 2,5, diese Definition der WHO aus 94 der Osteoporose, die mit dem individuellen Knochenbruchrisiko beim Diabetes überhaupt nichts zu tun hat. Diese Patienten haben eine hoch osteopenische oder fast eine normale Knochenmineraldichte, aber trotzdem eine deutlich gestörte Mikroarchitektur. Wo tut sich am meisten? Typ-2-Diabetiker, und wenn, je länger die Erkrankung dauert, desto schlechter wird die Knochenmikroarchitektur. Wenn Sie jetzt eine Population nehmen, die etwa 7 Jahre an Diabetes hat, dann diagnostizierten, dann haben Sie bereits Veränderungen in der Corticalis. Wenn Sie die Population aber älter werden lassen und eine Diabeteszeit von etwa 13, 14 Jahren annehmen, dann sehen Sie hier, wie deutlich ausgefressen diese Corticalis ist. Und das ist natürlich klar, dass das hier mechanisch kompetenter ist als das hier. Auch hier sehen Sie die Veränderungen. Je länger die Patientinnen und Patienten an Typ-2-Diabetes leiden, desto mehr wird auch das Organsystem Knochen neben vielen anderen Organsystemen geschädigt bei dieser Erkrankung. Aber kann man jetzt wirklich so Schwellenwerte finden bei so hochauflösenden peripheren Verfahren, wo wir mal sagen, das ist eine Art virtuelle Biopsie, wenn man sich jetzt anschaut, postmenopausale Frauen, Alter Mitte, Ende 60, Diabetesdauer 7,3 Jahre mit einer relativ guten glykämischen Kontrolle beim HbA1c von 6,6%, sagt eigentlich noch keiner irgendwas. Wir müssen sagen, perfekt eingestellt. Und beim Nicht-Typ-2-Diabetiker gleich altersgematcht, mit und ohne Frakturen. Sie sehen oben die Tibia, unten den Radius, blau dargestellt die Patienten, die eine osteoporotische Fraktur hatten, und rot, die keine Fraktur hatten. Und diese Geräte zeigen alle relativ viel Parameter. Aber zusammengefasst gibt es nur wenig Parameter, wo man einen Frakturpatienten gegen einen Nicht-Frakturpatienten mit einem Typ-2-Diabetes wirklich stark unterscheiden kann. Es gibt die Knochenmineraldichte und der Corticalis, die kann unterschiedlich sein, aber sonst gibt es eigentlich kaum Überlappungen. Das heißt, selbst mit hochauflösenden Verfahren, sollten Sie diese Möglichkeit haben, da in der Routine diese Patienten sowas messen zu können, werden Sie mit dem individuellen Patienten relativ wenig anfangen können, weil Sie haben möglicherweise herabgesetzte Werte, weil das kann jetzt nicht darauf reziprok zurückgeführt werden, dass Sie damit auch die Mikroarchitektur oder über die Mikroarchitektur das Knochenbruchrisiko beschreiben können. Also Sie sehen, das Pferd ist irgendwie ziemlich verdreht und das vom Schwanz aufzusammeln bringt uns auch bei solchen Sachen eigentlich nicht wirklich weiter. Das andere ist halt nochmal, der Typ-2-Diabetiker hat ja an sich eine relativ gute Knochendichte in der planaren DXA-Messung. Und wenn man sich jetzt anschaut, in schwarz dargestellt die Patientinnen und Patienten, die einen Diabetes unter 10 Jahre Dauer haben, und in grau über 10 Jahre gegenüber weiß altersgematchte Kontrollen. Patienten mit einem schlecht eingestellten Diabetes, mit einer schlechten glykämischen Kontrolle, HbA1c größer 8% gegenüber Normalpopulation, dann haben wir auch innerhalb der Trabekel einen Unterschied. Und es scheint so, dass das trabekuläre Volumen größer ist. Erklärt vielleicht auch, warum in der Knochendichte-Messung ein bisschen die DEXA-Werte osteopen bis hoch normal sind. Sie sollten es aber sich nicht dem Trugschluss hingeben, dass eine gute Knochendichte beim Diabetiker sozusagen sie in den grünen Bereich hinbringt. Ich möchte Ihnen dann auch später zeigen, wo das eigentliche Problem liegt. Das sind nämlich beim Diabetiker die sogenannten Advanced Glycation End Products. Zusammengefasst kann man sagen, die Knochenmatrix, und das ist das, was wir eigentlich in der Routine unheimlich schwer darstellen können. Da müssten wir quasi jeden Patienten biopsieren, wir müssten da statische, dynamische Histomorphometrie machen, wir müssten uns die Matrix genau anschauen. Das geht in der Routine bei diesen großen Patientenpopulationen nicht. Was ich Ihnen aber zeigen möchte, ist das Problem der Advanced Glycation End Products, das sozusagen salopp gesagt die Knochenmatrix verzuckert. Kann man auch mit radiologischen Methoden nicht darstellen. Man braucht andere Methoden. Aber das ist etwas, das die Knochenqualität vermindert und das individuelle Knochenbruchrisiko, vor allem beim Typ-2-Diabetiker, deutlich erhöht. Also wir haben schon abgehandelt hier unten die kortikale Porosität, die Advanced Glycation End Products, das Sturzrisiko, andere Zytokine und Rankel und Sklerostin, darauf werde ich in weiterer Folge noch eingehen. Mit dem Hintergrundwissen, dass die Knochenmatrix sozusagen mehr Advanced Glycation End Products hat, wurden in den letzten ein, zwei Jahren viel Studien gemacht bei Populationen, in dem Fall eine männliche Population, im JCM voriges Jahr sehr gut publiziert, mit sehr großen Fallzahlen, wo man Männer mit und ohne Diabetes sich angeschaut hat. Und gibt es einen serologischen Marker in Bezug auf so einen Advanced Glycation End Products? Und da vielleicht das CML, das Carboxymethyllysin, das zeigt einen Trend zu einem Unterschied. Wenn Sie die Population der Männer ohne Diabetes und mit Diabetes anschauen, dann dürfte dieser Wert etwas tiefer sein. Ich zeige im nächsten Dia, worauf ich hinaus möchte. Und das Zweite, was ich auch schon mal angesprochen habe, wenn man den Osteoklasten, den Osteoblastenmarker und das Osteokalzin nimmt, dann sind diese Werte im Prinzip bei mit oder ohne Diabetes im Normbereich. Sie sind aber beim Diabetiker etwas tiefer, weil die einen trägeren Stoffwechsel haben. Für den individuellen Patienten, der vorne sitzt und Sie schauen sich Knochenstoffwechselmarker an mit dem Laborbefund, werden Sie relativ wenig daraus lesen können, weil Sie sehen, die Unterschiede zum Beispiel beim P1 und P sind jetzt nicht sehr groß. Die sind in Studienpopulation natürlich statistisch signifikant, aber individuell kann man da jetzt keinen Schwellenwert sagen. Was aber diese Autoren rausgefunden haben, das finde ich eigentlich sehr toll, obwohl es im direkten Vergleich dieses Carboxymethylsins keinen großen Unterschied gezeigt, keinen statistisch signifikanten Unterschied gezeigt hat, sondern eher Richtung einen Trend gegangen ist, haben sie sich die Quartilen angeschaut. Und es dürfte doch bei dieser Population im zweiten und dritten Quartil bei gewissen Höhen könnte man in statistischen Modellen auch diesen Marker sozusagen mit einfließen lassen. Ich finde diese Arbeit an sich sehr gut im Sinn der Gedanken einer zukünftigen Risikostratifikation und vor allem beim Typ-2-Diabetiker möglicherweise, dass man auch einen serologischen Parameter in ein Rechenmodell mit einfließen lassen könnte. Aber kommen wir zurück eigentlich zur Qualität. Wo stehen wir im Jahr 2019? Knochenstoffwechselmarker sind relativ etabliert, wiewohl wir in der aktuellen Leitlinie jetzt nicht reingeschrieben haben, die sollte man routinemäßig bestimmen. Es gibt ein gewisses Risiko, ein Risikofaktor sind so viele Knochenstoffwechselmarker im vierten Quartil, ein sehr hoher Stoffwechsel, das wissen wir, ist vielleicht nicht so gut. Postmenopausal mit dem Verlust an Östrogen steigen auch die Stoffwechselmarker an. Beim Diabetiker läuft es in die Gegenrichtung. Und auch vorher habe ich Ihnen gezeigt, darum, die absoluten Werte beim Typ-2-Diabetiker sind in der Regel für den individuellen Patienten eigentlich schwer verwertbar, wiewohl in großen Populationen man sich das Ganze immer da durchaus anschauen kann und statistisch signifikante Unterschiede gibt. Es gibt aber noch einen Marker, das Sklerostin. Das Sklerostin ist sozusagen der endogene Hemmer des Osteoblasten, wird primär von Osteozyten sezerniert, läuft in den Wnt-Beta-Catenin-Pathway und führt eigentlich dazu, dass Osteoblasten eine natürliche Bremse haben. Würden wir diese Sklerostin-Bremse nicht im Körper haben, dann hätten wir ziemlich motivierte Osteoblasten und wir hätten gigantisch tolle Knochen. Wir bräuchten keine Airbags und könnten im Auto immer gegen die Wand fahren, das Auto wäre kaputt, der Knochen würde heil bleiben. Hat jetzt Sklerostin sozusagen beim Diabetiker, im Speziellen beim Typ-2-Diabetiker, eine gewisse Daseinsberechtigung Richtung serologischen Marker? Und auch das ist eine nicht vor allzu langer Zeit publizierte Studie von einer asiatischen Arbeitsgruppe, die sich Diabetiker angeschaut haben, mit einer schlechten glykämischen Kontrolle, also HbA1c fast bei 9, wo man sagen muss, das ist jetzt eigentlich nicht gut eingestellt. Wie schaut es denn da aus, wenn wir uns jetzt auf den Faktor Sklerostin und die anderen Knochenstoffwechselmarker beziehen, sprich das P1NP als klassischer Osteoblastenmarker, das Osteokalzin als Formationsmarker und das CTX, die Crosslabs als Osteoklastenmarker. Und Sie sehen, wenn man Frakturpatienten, Osteoporosepatienten mit Frakturen, und zwar Schenkelhalsfrakturen, und Diabetiker mit Schenkelhalsfrakturen, so sieht man, dass da beim Osteokalzin ein Unterschied ist. Wir sehen bei den CTX einen Unterschied, wir sehen beim P1NP einen Unterschied, dass es alles tiefer ist. Was wir aber sehen ist, dass hier beim Sklerostin erst zu einer Erhöhung der Werte kommt. Und das ist eigentlich sehr stark, also das ist ein sehr statistisch starker Unterschied mit einem hochsignifikanten P-Wert. Was könnten wir jetzt sozusagen sagen? Wir könnten jetzt suspizieren oder hypothetisieren, dass Sklerostin-Spiegel einen indirekten Rückschluss geben auf die Aktivität von Osteoklasten oder auch auf die zu geringe Aktivität von Osteoplasten und dass da im Stoffwechsel irgendwo beim Typ-2-Diabetiker ein großes Problem ist. Also möglicherweise ist für die Zukunft, wenn die Forschung in diese Richtung weitergeht, Sklerostin einer der Zielkandidaten als neuer serologischer Marker. Warum? Mit dem Hintergrund, es gibt relativ etablierte Sklerostin-Kits bereits am Markt. Also es wäre jetzt nicht so schwierig, auch das Sklerostin zu messen. Man müsste halt jemanden finden, der sozusagen auch das vom Gesundheitssystem refundiert. Kommen wir zurück aber jetzt zur Störung der Mikroarchitektur. Wie können wir uns wiederum auf das beziehen und wie können wir uns sozusagen diesem ganzen Problem nähern, dass wir ja einen schlechten Stoffwechsel haben, wir haben eine Verzuckerung der Matrix, wir haben irgendwo erhöhte oder verminderte Zytokine im Serum und all das zusammen führt dazu, dass die Knochenmikroarchitektur gestört ist und in weiterer Folge das Knochenbruchrisiko des Patienten, der vorne sitzt, mit Diabetes erhöht ist. Ist ein bisschen überladen, dieses Tier. Ich möchte nur zeigen, das ist eine sehr interessante Studie einer japanischen Arbeitsgruppe, die sich naturgemäß auch sich mit Diabetes beschäftigen. Und ein weiterer Marker ist IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1. Sie sehen postmenopausale Frauen und Männer. Ich finde es ja toll, dass hier beide Geschlechter untersucht worden sind. Und wenn man jetzt vertebrale Frakturen schaut, also vor allem das Problem im trabekulären Netzwerk, Patientinnen und postmenopausale Frauen ohne vertebrale und mit vertebrale Frakturen, so sehen wir, dass die IGF-1-Levels bei denen mit vertebralen Frakturen und Diabetes vermindert sind, 130 gegen 111. Mit einer nicht so starken Ausprägung beim männlichen Geschlecht. Sozusagen, wenn man das Ganze statistisch rechnet, dann könnte man auch da, die Studienautoren haben das voriges Jahr im Osteoporosis International auch nochmal sehr gut publiziert, sagen, dass man, wenn man zirkulierende IGF-1-Spiegel misst und sozusagen in ein Rechenmodell einfließen lässt, dann könnten wir auch da, und Sie sehen uns rechts, sind relativ hochsignifikante Werte, wenn man das korreliert mit der Knochendichte am Schenkelhals oder in der Lendenwirbelsäule L1 bis L4, dass wir da vielleicht uns dem Problem der erhöhten Knochenfragilität beim Diabetiker nähern könnten. Aber auch das relativ rezent publiziert, auch das sozusagen müsste erst in nationalen, internationalen Leitlinien mit mehr Studien und höherer Datenevidenz Einfluss finden. Ich möchte Ihnen nur zeigen, ich finde es sehr spannend, dass sich auf diesem Sektor, vor allem was Knochen betrifft, unheimlich viel tut. Das, womit wir auch sehr viel forschen in der Arbeitsgruppe, sind Mikro-RNAs, zirkulierende RNA-Fragmente. Man hat ja oft gedacht, das sind irgendwie unter Anführungszeichen Abfallprodukte. Nein, sind sie nicht. Das sind eigentlich diese Marker im Serum, die auch relativ leicht bestimmbar sind, die unheimlich den Knochenstoffwechsel und die Mikroarchitektur widerspiegeln. Ich möchte es zeigen von einem sehr jungen Kollegen mit uns, der bei uns im Turnus angefangen hat, inzwischen seinen PhD fertig gemacht hat, mit dem Projekt die Landesförderung vom Land Oberösterreich gewonnen hat. Und wir konnten zeigen, dass wenn wir spezifische MikroRNAs, also es gibt ein Set von etwa 200 knochenspezifische MikroRNAs und man kann es auf etwa 19 zusammenquetschen, eine Schnittmenge, die entweder rauf oder runter reguliert sind, dann haben wir drei gefunden, das haben wir voriges Jahr im Scientific Reports von Nature publizieren können, die extrem hoch die Histomorphometrie und die Mikrostruktur des Knochens abbilden können. Hat das jetzt eine Relevanz nur bei der Osteoporose oder können wir das Ganze auch beim Diabetiker machen? Und Sie sehen hier beim Typ-2-Diabetes, diese Mikro-RNAs haben immer von A bis J ganz komische Abkürzungen. Ich merke mir die auch nicht wirklich, muss ich gestehen. Aber ich möchte darauf hinweisen, wir sehen hier unterschiedliche Boxplots. Und wir sehen hier die Area under the Curve, die Vorhersagewahrscheinlichkeit. Das ist ein Hammer. Das ist nämlich bei 95%. Also sowas habe ich selbst auch noch nie in allen Dingen, die wir die letzten 15 Jahre gemacht haben, gesehen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Papers mit Mikro-RNAs, dass das wahrscheinlich ein Weg sein wird, wo man sagt, das kann man im Serum leicht bestimmen. Da muss der Patient nicht einmal nüchtern sein, es ist circa die Ahnung wurscht. Und sie haben eine extrem hohe Vorhersagewahrscheinlichkeit. Also auch das ist eine extrem spannende Geschichte. Frakturen, wie schaut es denn jetzt wirklich aus in der diabetischen Population? Eine ganz große Kohorte mit 400.000 Patienten, ein schwedisches Register von jemandem in Schweden, muss man fast Wallander heißen, wenn man Krimi-Fan ist, möchte ich nur zeigen, dass je länger die Dauer des Diabetes ist und abhängig, und wir kommen jetzt in den therapeutischen Teil meines Referats rein, von gewissen antidiabetogenen Medikamenten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frakturen auftreten. Das heißt, die Erkrankungsdauer des Diabetes hat einen Einfluss auf die Knochenbruchwahrscheinlichkeit, aber auch gewisse Medikamente im Diabetes. Das, auch das möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten zeigen, worauf wir eigentlich achten müssen. Noch eine kurze Replik. Mit was können wir jetzt wirklich arbeiten? Wir messen nicht Mikro-RNAs, wir messen nicht IGF-1, wir messen nicht Sklerostin, wir können nicht Advanced Glycation End Products messen, wir machen keine Histomorphometrie routinemäßig, wir machen Knochendichte-Messung. Ja? Dieses bunte Blatt Papier, wo wir alle getrimmt sind auf die berühmten minus 2,5 T-Score, können Sie kübeln. Beim Typ 2 Diabetiker und 9 von 10 Diabetikern sind Typ 2, wirkt es nicht. Wir haben allerdings Korrekturfaktoren eingebaut in unserer österreichischen Leitlinie an Anlehnung an das DVO-Modell. Und hier sehen Sie Typ 1 Diabetiker, ganz am Anfang war es auch das rote Risikomodell, dass man eventuell, wenn man Typ 1 in Anamnese hat, diese Interventionsschwellen abhängig vom Geschlecht, Halbdekaden und Dekaden der Patientinnen und Patienten verschiebt. Und rein knochendichtemäßig könnte man mit dieser Verschiebung um einen T-Score beim Typ 1 Diabetiker sozusagen das Auslangen finden, weil Typ-1-Diabetiker haben per se schon eine schlechtere Knochendichte im Gegensatz zu dem Typ-2-Diabetiker, der immer recht gute hat. Also beim Typ-1-Diabetiker kann ich mich mit der Knochendichte noch ein bisschen nähern, aber auch da muss ich mich sozusagen ein bisschen herumschummeln. Frax, auch da haben wir in der nationalen Leitlinie gesagt, haben wir eine 10-Jahres-Vorhersagewahrscheinlichkeit für Major Osteoporotic Fractures von 20% oder für die Hüftfraktur von 5% und Sie haben noch keine niedrigtraumatische Fraktur in der Anamnese, dann ist es eine Behandlungsindikation im Sinne einer Prävention, so wie Sie einen hohen Blutdruck senken, um den zerebral-ischämischen Insult sozusagen hinanzustellen, das individuelle Risiko zu senken. TBS, darauf gehe ich noch ganz kurz ein, der Professor Resch wird da einen Spezialvortrag halten, ist ein neues Software-Tool. Warum möchte ich es hier erwähnen? Weil der TBS vor allem beim Typ-2-Diabetiker super ist. Die Knochendichte, der T-Score beim Typ 2 ist in der Regel gut, der TBS ist in der Regel schlecht. Und haben Sie eine Knochendichte, wo ein TBS-Report dabei ist, dann schauen Sie auf den TBS und Sie sehen, das ist eine Population mit Frauen mit Diabetes, dass diese Werte hier im Median bei 1170 sind, gegenüber altersgemäß 1250. Daumen mal Pi, alles unter 1200 ist schlecht, da sollten Sie hellhörig werden. Und Sie sehen auch hier, dass die Knochendichte relativ wenig Vorhersagekraft hat, aber der TBS der zieht nach oben, der hat eine extrem hohe Vorhersagewahrscheinlichkeit für das Knochenbruchrisiko beim Typ 2. Beim Typ 1 können Sie den TBS sozusagen auch wieder hintanstellen, auch da haben Sie im TBS relativ wenig mehr Information, was die TBS-getriggerte Mikroarchitektur Ihrer Trabekel betrifft. Gut, was Sie jetzt tun? Gibt es einen Algorithmus? Ja, Serge Ferrari ist bei der International Osteoporosis Foundation der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, der globalen Arbeitsgruppe Diabetes. Und nona, werden Sie sagen, habe ich eine Fraktur in der Anamnese, Hüft- oder vertebrale Frakturtherapie. Unabhängig vom T-Score von allem, das gilt nicht nur für Patienten mit Diabetes, das gilt für alle Patienten. Was diese Arbeitsgruppe vorschlägt, wäre zum Beispiel eine andere Interventionsschwelle. Nimm jetzt nicht die minus 2,5, die eigentlich eh obsolet sind, sondern sag beim Typ 2 Diabetiker, nimm minus 2,0 als mögliche Interventionsschwelle. Deswegen auch hier mit einem Stern versehen. Das andere, was Sie vorschlagen, ist, adjustiere den Frax für Diabetes. Und jetzt werden Sie sagen, Moment einmal, im Frax bei den 12 dichotomisierten Frauen kommt Diabetes nicht vor. Zeige ich Ihnen, was die Burschen da empfohlen haben. Und sozusagen, wenn der Frax auf den Diabetes adjustiert einen Wert ausgibt, dann behandle entsprechend der nationalen Interventionsschwelle, bin ich drunter drüber, also bei uns wäre das 20% und 5%. Und Sie sagen auch explizit, bitte schau auf den TBS beim Typ 2 Diabetiker. Und was sagt jetzt diese Arbeitsgruppe? Und dieses Paper ist voriges Jahr im Herbst erschienen im Osteoporosis International. Das ist eigentlich eine ziemlich harte Aussage und eine sehr klare Aussage. Sie sagen, Du hast im Frax mehrere Möglichkeiten. Der Diabetes per se kommt nicht vor, aber du kannst über das einen starken klinischen Risikofaktor arbeiten, das Alter. Macht den Patienten einfach 10 Jahre älter. Je älter die Patienten sind, desto höher ist das Osteoporose-Risiko. Wobei aber auch junge Patienten das haben können. Also mach den Patienten in deiner Frax-Berechnung 10 Jahre älter. Oder ändere das Ganze um 0,5 Standardabweichung vom T-Score. Zum Beispiel haben Sie jetzt einen Schenkelhals von minus 2,4, dann geben Sie minus 1,9, dann geben Sie minus 2,4, machen Sie die Knochendichte künstlich schlechter. Oder als dritten Punkt, als klinischen Risikofaktor, klicken Sie Rheumatoide Arthritis an. Eine von den drei kann man im Frax sich herumschummeln. Das ist zurzeit von der International Osteoporosis Foundation eine der Möglichkeiten, sich dem Ganzen über das Frax-Modell zu nähern, über die 10-Jahres-Knochenbruchwahrscheinlichkeit. Ist nicht das Gelbe vom Ei, gebe ich zu, aber ist mit den Möglichkeiten der Routine und Frax ist eine sehr billige und etablierte und einfache Möglichkeit, zumindest einmal ein Weg, der in die richtige Richtung gehen könnte. Ich bleibe hier ganz bewusst im Konjunktiv. Dann zur großen Frage, auch was meine Kollegen von der Diabetologie fragen, ich komme langsam zum Schluss meines Referats, haben antidiabetogene Medikamente einen Einfluss auf den Knochenstoffwechsel? Wie ist denn da die Datenlage? Nicola Napoli, ein Italiener, ein ausgewiesener Experte, was Diabetes und Knochenstoffwechsel betrifft, hat da eine sehr gute Zusammenfassung geschrieben. Und es gibt gewisse Medikamente beim Diabetes, die für den Diabetes per se super sind, aber für den Knochenstoffwechsel nicht so gut sind. Da ist einmal hier, Sulfonylharnstoffe erhöhen das Knochenbruchrisiko, einfach durch, möglicherweise, wenn man nicht die retardierten Formen gibt, durch Hypoglykämie. Insulin, ja, durch die lange Krankheitsdauer, und das sind eher sehr schwerkranke Patienten. Ich bin vorher gezeigt, was sich in der Knochenmatrix und in der Knochenmikroarchitektur tut. Und dann genau Expressis Verbis, also die Natrium-Kotransport-Inhibitoren per se als Gruppe jetzt sind neutral zu werten. Es gibt aber Studien mit dem Canagliflozin, das Cana sozusagen führt dazu, zumindest in Studiendaten, dass das Knochenbruchrisiko erhöht wird. Deswegen sollte man da ein bisschen vorsichtig sein. Und Incretin-Mimetika führt eigentlich dazu nicht, dass etwas das Knochenbruchrisiko erhöht. Ganz heiße Sache ist natürlich die Piper-Gamma-Aktivatoren, die Tirtolidin-Dione, die führen dazu, dass das Knochenbruchrisiko vor allem in der unteren Extremität stark anstrebt. Auch das ist vor allem für die weibliche Population in Studien nachgewiesen worden. Unsere sogenannten Standard-Osteoporose-Medikamente, wir haben fast überall in Österreich fast zugelassen, ist Evidenzgrad A in Bezug auf Reduktion von osteoporotischen Faktoren in der Osteoporose-Population, haben wir Daten in der Diabetes-Population mit koexistierender Osteoporose. Da wird es dann schon ein bisschen schwacher. Warum? Es gibt per se jetzt keine wirklichen prospektiv kontrollierten, randomisierten Studien, die eine diabetische Population als Target-Population gehabt haben für eine osteospezifische Therapie. Aber wie doch, es gibt ein paar, wo man zeigen konnte, wirklich in Studiendaten, dass hier die Frakturraten gesenkt werden. Ganz zum Schluss, wir sind jetzt im Jänner 2019, was ist jetzt sozusagen eine Empfehlung? Und es war die Jahrestagung der Österreichischen Diabetesgesellschaft im November in Salzburg und wir wurden als Österreichische Knochenmineralstoffwechsel eingeladen, auch da eine Joint Session zu machen. Und es gibt jetzt ein Projekt, wo sozusagen auch die Kollegen von der ÖDG sagen, wir wissen, dass der Diabetes viele Organe schädigt und auch das Organ dem Knochen, das bisher sträflich vernachlässigt wurde, wird durch den Diabetes geschädigt. Wie können wir was machen? Step 1, das einfachste und billigste ist Modifikationslebensstil, Ernährung, Vitamin D und Calcium, Alkohol und Rauchen ist auch beim Diabetes und für den Knochen schlecht. Bewegen ist sicherlich eine der billigsten Therapien, auch für den Typ 2 Diabetes. Aus osteologischer Sicht empfehlen wir dazu progressives Widerstandstraining. Ja, und dann behandeln. Behandlung des Typ 2 Diabetes aus der Sicht des Osteologen. Ja, was ist empfohlen? Metformin macht nichts für den Knochen, Sulfonylharnstoffe in der retardierten Form geht auch, DPP-4-Inhibitoren, Inkretineffekt ja, und GLP-1-Rezeptoragonisten ja. Vermeiden sollten Sie bei Patienten, wo Sie sagen, das Knochenbruchrisiko ist hoch und Sie haben einen Typ-2-Diabetes, Tirzolidin-Dione, Natrium-Kotransporter. Da eigentlich kann man die geben, das ist einmal aber ich habe Ihnen gesagt, das kann man Glyphosin hat an sich, was Frakturen betrifft, keine guten Daten. Insulin aufgrund der Langzeitdauer und die Hypoglykämie wegen dem Sturzrisiko und natürlich alles andere mitbehandeln. Und aus osteologischer Sicht empfohlen, wo wir halt Daten haben, aber wir müssen uns auf die Medikamente beziehen, wo wir wissen, die reduzieren Frakturen, Bisphosphonate oral DV, Denosumab, der Rankel-Antikörper und das Teriparatid und natürlich entsprechend der österreichischen Leitlinie auch die Patienten sozusagen weiter behandeln. Mit dem Tier möchte ich mich auch bei meinen Co-Autorinnen sehr herzlich bedanken. Das war auch für uns viel zu tun, dass wir sozusagen die Schnittmenge Diabetes und Osteoporose finden. Dieses Addendum zur neuen ÖDG-Leitlinie ist seit under Review und ich hoffe, dass das sozusagen in den nächsten 2 bis maximal 3 Monaten online geht, wo von diesem Referat heute auch die schriftliche Zusammenfassung dann besteht. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.